Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
der Schriftsteller Zafer Chinoçak. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Das hat genau heute vor einem Jahr die WHO erklärt. Keine Pandemie also damals noch. Eine Erklärung ohne direkte Konsequenz. Es sollte die Weltaufmerksamkeit auf das Problem lenken. Notlage internationaler Tragweite. Herr Chinoçak, können Sie sich erinnern, wie sehr oder auch nicht Ihnen damals die Tragweite bewusst war?
Ja, sehr genau sogar, weil ich im Jahr 2003 in San Francisco sitzend eine Hongkong-Reise absagen musste. Und das hat mich an diese Tage erinnert. Es gab nämlich damals eine ähnliche Epidemie, also diese erste SARS-Epidemie. Und die ist ja damals glücklicherweise sozusagen nicht weltweit rübergesprungen, aber es hat, wie gesagt, Konsequenzen gehabt. Und als ich dann hörte, dass dieses Mal wieder China betroffen ist, da oute ich mich jetzt gerne als vorurteilsbeladener Mensch, dachte ich gleich, au weh, ob das nicht zu spät erkannt ist und ob die Nachricht nicht zu spät kommt. Das waren so meine Gedanken damals.
Zafer Chinoçak, wir sprechen gleich ausführlich über die aktuellen Aspekte, die es gibt, dieser globalen Notlage, die wir mittlerweile als Pandemie bezeichnen. Gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. An einem Wochenende, an dem wir beobachten können, beobachten müssen, dass Europa versucht, dieses Coronavirus auch irgendwie an den Grenzen aufzuhalten. Mehrere Länder haben Einreiseregelungen verschärft. Jetzt auch Deutschland. Für Länder, in denen sich die besonders ansteckenden Variationen des Coronavirus stark ausgebreitet haben, da gilt nun erstmal in Deutschland eine Einreisesperre. Herr Chinoçak, jetzt sind wir beide, Herr Chinoçak, keine Virologen und Epidemiologen, die den Nutzen dieser Geschichte beurteilen können, so richtig vielleicht. Aber wie schätzen Sie denn das Risiko ein, was solche Maßnahmen vielleicht auch haben, dass das eventuell dann doch eine Menge auch kaputt macht, wo es eben vielleicht gar nicht so viel bringt, dieses Zumachen gerade in Europa?
Naja, ich kann hier tatsächlich nur als Beobachter sprechen. Es sieht ja im Moment so aus, als gäbe es da keine Alternative zu stärkeren Restriktionen. Allerdings frage ich mich natürlich, wenn wir von Pandemie sprechen, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass wir ein weltweites Problem haben. Und da müssen wir einfach die Frage aufwerfen, wie weit funktioniert weltweite Zusammenarbeit heute? Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht und auch ein bisschen besorgt darüber, wie weit wir voneinander abgerückt sind auf der Welt, obwohl ja die Problematik, die wir jetzt haben, nur durch eine ganz enge Zusammenarbeit zu lösen ist. Stichwort WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die ja so viel in der Diskussion stand, schon von Anfang an. Warum können wir diese Organisation nicht wirklich stärken, dass sie einfach schneller eingreifen kann, besser eingreifen kann, dass sie auch in Gegenden Hilfe bringt, die dringend diese Hilfe brauchen, die die Möglichkeiten gar nicht haben, die wir haben. Und das sind so Fragen, die, glaube ich, völlig jetzt wegfallen angesichts der schon fast ein bisschen panikartigen Reaktion mit diesen ganzen Mutanten und so weiter. Jeder Mensch ist ja schon fast Experte geworden, was Viren angeht, was ja auch Quatsch ist eigentlich. Sondern wir müssen im Grunde genommen wirklich uns überlegen, in was für einer Welt leben wir, welche Bedingungen haben wir, wieso können wir sozusagen die Errungenschaften, zum Beispiel der Digitalisierung, nicht besser einsetzen, warum können wir nicht Teile der Welt erreichen, die wir normalerweise innerhalb weniger Stunden per Flugzeug erreichen, mental und auch mit ökonomischen Mitteln.
Da kommen wir natürlich an der Antwort nicht näher, aber bei so Stichworten, die Sie jetzt gerade genannt haben, Digitalisierung, da ploppt bei mir im Kopf dann sofort auf, okay, schaffen wir nicht mal so richtig an den Schulen. Dann sagen Sie WHO.
Gesundheitsämter.
Ja, also, genau, WHO zusammenarbeiten, also, sagen Sie. Da denke ich mir, okay, schaffen wir nicht mal föderal, geschweige denn europäisch. Das bringt uns natürlich
irgendwie
nicht voran.
Aber da sehen Sie, was für ein Problem wir haben. Ja. Da sehen wir, was für ein Problem wir haben. Und darauf müssen wir einfach schauen. Ich meine, gut, ich verstehe, wir sind jetzt mitten in der Pandemie und für große Reflexionen ist vielleicht keine Zeit, aber ich habe die Befürchtung, dass wenn wir es denn mal geschafft haben sollten, vielleicht in einigen Monaten, dass wir eigentlich diese Erfahrung wieder ganz vergessen und einfach weitermachen, als wäre nichts passiert.
Was global gesehen ja auch ein Problem ist, was wir haben, ist das mit dem Impfstoff, der ja in einer Pandemie eben idealerweise auch allen helfen sollte. Jetzt wurden in der EU, in Großbritannien, vielfache Mengen dessen bestellt, was man bräuchte, um alle Menschen jeweils zu impfen. Auch wenn wir gerade das Gefühl haben, es gäbe zu wenig. Es gibt aber eben einfach nur momentan vielleicht zu wenig, aber an sich hat die EU ja sehr viel bestellt und macht es damit anderen Ländern dieser Welt ja vielleicht auch schwieriger. Wir können mal was hören, das hat Tankred Stöbe dazu gesagt, von den Ärzten ohne Grenzen, der der Meinung ist, dass dieses Versprechen einer globalen Gerechtigkeit, was Impfen angeht, dass davon im Prinzip auch nichts übrig ist mehr.
BioNTech, Pfizer, Moderna, fast 100% deren Impfstoffe sind in nur den reichen nördlichen Ländern bereits verkauft. 1,5% der nächsten Produktion von BioNTech, Pfizer soll auch in COVAX, in dieses internationale Verteilungskonsortium fließen. Das ist ja praktisch nichts. Auch die EU sagt, wir müssen jetzt erstmal unsere Bürger hier verimpfen. Also das Einzige, was sich eigentlich geändert hat in den letzten Monaten, war die Rhetorik.
Ja, so kritisiert das Tankred Stöbe von den Ärzte ohne Grenzen. Ist das so, dass wir einfach so ein bisschen reagieren wie in so einem Katastrophenfall im Flugzeug? Helfen Sie erst sich, dann helfen Sie den anderen?
Ja, das ist ganz genau so, denke ich mal. Ich meine, jetzt ist ja sogar fast ein Impfkrieg ausgebrochen, nicht? Wenn man jetzt das, was zwischen Großbritannien und EU hin und her geschoben wird, an Vorwürfen sich anschaut. Das sind, glaube ich, ganz menschliche Reaktionen, das muss man ja auch sehen, nicht? Wir haben eine Notlage, aber trotzdem müssen wir doch auch einfach über unseren Schatten springen und die Frage stellen, das dürfen wir zumindest, die Beobachten, die Publizisten, die Journalisten, die über dieses Thema nachdenken, diejenigen Menschen müssen diese Fragen stellen. Warum ist es nicht möglich, die Impfentwicklung global zu organisieren? Durch eine internationale Kooperation. Ja? Hier geht es ja nicht um eine Fußballliga und um nicht Mannschaften, die aufgestellt werden für einen internationalen Wettbewerb, sondern es geht wirklich um die Zukunft und es geht um, vielleicht muss man diesen altmodischen Begriff auch ein bisschen wieder reaktivieren. Es geht um die Menschheit. Es geht nicht einfach nur lokal um unseren Dorf, um unseren Bezirk, um unseren Kiez, sondern es geht tatsächlich darum, wie sich dieses Virus auf der Welt verteilt und wie es dann immer wieder bei uns auch auftaucht, wenn wir es nicht erfolgreich bekämpft haben.
Die große Hoffnung, das Licht am Ende des Tunnels, dieser Corona-Impfung, der haben wir durchaus eine Menge Vorschuss gegeben, ziemlich laut gehofft. Ursula von der Leyen hat es als Game Changer mal bezeichnet, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, die ähnlich klangen. Die Impfung würde alles ändern, aber gerade ändert sie ja eher, worüber man redet, nämlich über Impfchaos. Die Frage, wie managt die EU das Impfen? Oder wie managt sie es auch nicht? Darüber spreche ich mit Zafa Shinojak, Schriftsteller. Ja, ist das vielleicht ein bisschen auch unser medial-öffentliches Problem, dass wir immer gerne sehr laut hoffen und dann auch sehr enttäuscht sind? Man wusste ja eigentlich von vornherein, dass das jetzt nicht fix geht.
Ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht so laut gehofft. Das ist vielleicht ein Problem. Weil ich erinnere mich eigentlich daran, dass wir im Sommer vor allem über Impfskepsis gesprochen haben. Also wer lässt sich überhaupt impfen? Geht das überhaupt so schnell? Was sind da für Folgeerscheinungen eventuell zu erwarten, wenn man sich impft und so weiter? Also, oder es gab auch diese kleine Medizinerriege, die übers Land gereist ist und gesagt hat, ja Corona, mein Gott, ist eine Grippe, ja. Also es gab eine ganz seltsame Stimmung, so eine zweigeteilte im Sommer. Und dann waren ja die Fallzahlen ja auch so niedrig, nicht? Also eine Zeit lang zumindest bei uns. Und das hat uns, glaube ich, so eingeschläfert. Und was mich überrascht, es hat anscheinend auch die Politik eingeschläfert. Mhm. Also nicht nur den Bürger auf der Straße, sondern überhaupt die Verantwortlichen. Weil man hätte natürlich schon, denke ich mal, ich habe diese Impfgeschichte doch sehr eng verfolgt, weil mich das auch fasziniert hat, wie schnell das gegangen ist. Ich habe versucht, das verstehen, was passiert da, was ist das für eine Entdeckung und so weiter und so weiter. Und dann habe ich eigentlich schon so ab August, hatte ich schon das Gefühl, dass wir da wirklich ernsthafte, seriöse Schritte gemacht haben. Und das wusste doch auch jeder. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist die ganz entscheidende Frage, es geht nicht nur um Impfstoffverteilung, sondern die entscheidende Frage, warum hat man nicht einfach sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um zum Beispiel einfach Kapazitäten aufzubauen.
Aber ist das
einfach so, in die Luft hinein. Ja. Das hat man nicht gemacht und das ist das Problem heute.
Das heißt, Sie sagen, man hat es politisch nicht ausreichend vorbereitet, nicht ausreichend erkannt.
Genau.
Das ist natürlich im Nachhinein allerdings auch immer ein bisschen einfacher zu sagen. Sie sagen zwar, man hat es damals schon gesehen, jetzt wäre trotzdem mein Eindruck, dass natürlich immer so über einem schwebte, wir müssen es ja schon erstmal noch zu Ende testen und es könnte, dieses Gefühl war ja schon da, es könnte schon auch noch sein, dass sich diese Impfstoffe alle als, ich sage mal, als Flop herausstellen. Und dann,
hätte man natürlich
sehr, sehr, sehr viel Geld in nichts gesteckt.
Ja. Ja gut, machen wir ja jetzt gerade auch. Ach, also das Problem ist einfach, ja, das ist eine Abwägung, nicht? Das ist ja, Regieren ist Abwägung. Es gibt keine optimalen Lösungen. Hm. Und ich glaube, die Länder, die einfach auf Risiko gegangen sind, die haben jetzt gewonnen, die impfen, aber die haben eigentlich im Endeffekt auch nichts gewonnen, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir müssen das Problem weltweit angehen.
Ja.
Es ist nicht ein Problem, dass wir es vor der Haustür, in der EU können wir es auch nicht lösen. Mhm. Das ist ja, wissen Sie, ist denn der Westbalkan in der EU? Ist Mazedonien in der EU? Ist Albanien in der EU? Ist Kosovo in der EU? Im Sommer hatten wir extrem viel Personenverkehr zwischen diesen Ländern und Mitteleuropa, Schweiz, Österreich, teilweise auch Deutschland. Das wird im nächsten Sommer wahrscheinlich genauso sein. Hm. Das heißt, vor unserer Haustür ist schon nicht mehr EU. Ja? Das ist nicht ein europäisches Problem, das ist nicht ein Berliner Problem, kein deutsches, kein bayerisches, kein Problem von nur Herrn Söder. Es ist ein allgemein weltweites Problem. Das müssen wir wirklich endlich global angehen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, das möglichst schnell zu lösen.
Über die globale Ungerechtigkeit, was das Impfen angeht, haben wir gesprochen. Eine Frage auch, was für ein Egoismus da vielleicht drinsteckt, erstmal an sich selber zu decken, dann zu denken.
Ich würde es viel nüchterner angehen. Ich würde es nicht über die Gerechtigkeit diskutieren, weil das ist eine sehr moralische Frage. Lassen Sie uns das doch erstmal praktisch diskutieren. Was können wir besser machen?
Was wäre Ihre
deswegen
Idee?
Vorbereiten. Ich habe ja die WHO, deswegen habe ich das ja genannt, weil es müssen die Fachleute ran, es müssen die Fachleute weltweit ran und es muss einfach viel mehr Datenaustausch passieren.
Ja? Ja.
Sehen Sie doch die Mutanten an. Wenn diese Erklärung nicht gewesen wäre, aus England, dass da Mutanten aufgetaucht sind. Wir haben hier geschlafen, wir haben doch keine Ahnung davon gehabt, weil wir einfach das gar nicht getestet haben. Jedenfalls nicht in dem Umfang. Und das müsste doch viel mehr passieren. Das hätte doch schon im Sommer passieren können, im Herbst. Das müsste laufend passieren, dass die Art und Weise des Austauschs, des Datenaustauschs, der Informationsaustausch, auch was Behandlungen angeht, ja, da gibt es ja auch viele Diskussionen, das müsste viel internationaler laufen. Und da hinken wir, meine Wahrnehmung, vielleicht liege ich ja nicht richtig, vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht fehlen mir die Informationen, aber meine Wahrnehmung ist, dass wir da hinterher hängen.
Ja, Datenaustausch, das ist ja nah dran irgendwie auch an einem transparenteren Umgang. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, der aber nah da dran ist an diesem Thema, nämlich der Frage, wie man mit den Firmen das Ganze verhandelt hat. Da gibt es ja auch, wie in so vielen Fällen, geheime Verträge, die man jetzt eben mit geschwärzten Passagen nicht sehen kann. Sollte die EU vielleicht daraus lernen? Ich meine, sie hätte es natürlich auch schon aus so einem Beispiel wie TTIP lernen können. Die Bundesregierung könnte es aus so einem Beispiel wie der Maut lernen, dass man eben mit privaten Unternehmen vielleicht lieber klare, offene Verträge machen sollte, damit eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich das dann anschauen, eben nicht von vornherein sagen, naja, da ist ja irgendwas geheim, da habe ich ein schlechtes Gefühl mit.
Das ist die Transparenzfrage, die ist sehr wichtig. Ich denke, wir müssen, gerade was die Europäische Union angeht, auch in Zukunft mehr über diese Transparenzfrage diskutieren. Ein Teil der Welt hat sich von der Transparenz ja ganz verabschiedet. Ja? Wenn ich da Richtung Russland schaue, Richtung China schaue. Deswegen ist es gerade sehr wichtig, dass wir in unserem System und mit dem, was wir sozusagen haben, dieses freiheitliche System, wenn wir die bewahren wollen, wenn wir wirklich eine Mehrheit dafür haben, was ich hoffe, dann müssen wir diese Transparenzfrage ganz hochhalten. Allerdings warne ich ein bisschen immer mit diesem Label EU zu kommen. Was ist denn die EU? Also die Europäische Union, das sagt mir jetzt erstmal nichts, weil ich sehe da erstmal 27 Nationalstaaten.
Aber in dem Fall die Vertragspartner halt sozusagen der Impfhersteller.
Ja, ja, diese Nationalstaaten, die tauchen immer wieder unter diesem Mantel EU. Ja, aber reagieren im Innern unter diesem Mantel zum großen Teil nach wie vor wie Nationalstaaten. Und aus diesem Widerspruch her haben wir starke europäische Probleme, nicht nur in dieser Impffrage. Es kommt ja immer wieder. Im Grunde genommen hat die EU bisher keine große Krise gelöst. Schauen Sie doch mal, erinnern Sie sich mal an den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Wer hat diesen Krieg denn beendet? Amerikanische Bomber haben diesen Krieg beendet, ja, transatlantisch, nicht europäischer Eingriff und europäische Vermittlung. Und das ist eben ein Problem. Diese Erfahrung müssen wir im Grunde genommen kreativer nutzen, damit mehr aus der EU wird, damit das besser funktioniert, gerade in Krisenzeiten.
Der Schriftsteller Zafer Chinuchak begleitet uns hier heute und wir wollen über ein Urteil in einem sehr besonderen Prozess und einem sehr besonderen Fall sprechen. In dieser Woche wurde der Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke verurteilt. Eine lebenslange Haft und besondere Schwere wurde da festgestellt. Ein hartes Urteil also. Ein Urteil, in dem es viele Stimmen gab, die diese Härte des Urteils erstmal als genau richtig bewertet haben, die allerdings gleichzeitig enttäuscht waren, weil der mutmaßliche Mittäter nicht wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurde, sondern wegen eines Waffenvergehens eine Bewährungsstrafe nur bekommt. Herr Chinuchak, wie war denn Ihre Reaktion auf dieses Urteil? Ähnlich geteilt?
Bei mir ist es so, wenn ich Gerichtsurteile mir anschaue, muss ich einfach feststellen, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und das erfüllt mich erstmal mit Zufriedenheit. Das ist ja nur nichts, was man immer voraussetzen kann, wenn man ein bisschen auf die Welt schaut. Und da sollten wir, glaube ich, stolz drauf sein und das auch versuchen, immer zu hüten und zu bewahren. In diesem Fall wird sich das auch, denke ich mal, juristisch so begründen lassen, so wie dieses Urteil gefallen ist. Darum geht es aber, glaube ich, gar nicht, sondern es geht um die Stimmung im Land. Und die Stimmung im Land, da sieht die Situation nur etwas schlimmer aus oder etwas besorgniserregender, weil wir die Frage doch stellen müssen, warum kippt in Deutschland nationalistisches Denken so leicht immer in die Gewalt ab? Weil nationalistisches Denken und auch durchaus Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, wie man es auch benennen will, leider sind da die Grenzen zum Patriotismus oft auch fließend. Dieses Überhebliche gegenüber anderen, sagen wir mal so, ist ja auch ein weltweites Phänomen. Das ist ja nicht nur ein Phänomen, das Deutschland betrifft. Nur ist es leider in diesem Land, und ich bin nun seit 1970 hier, aber seit 1990er Jahren, ich erinnere mich also sehr gut an diese Zeit der 90er Jahre, ist es immer auch mit der Gewaltfrage sehr eng verbunden. Und das ist so ein bisschen eine Diskussion, die wir auch im Rahmen der islamischen Religion ja führen, nicht? Also wo wir denken, warum kippt immer wieder auch so eine islamistische Haltung in Gewalt um? Und diese Gründe, warum sozusagen eine bestimmte Prägung schneller und leichter gewaltbereit ist, die müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Das kann ein Gericht nicht verurteilen, aburteilen, aber juristisch. Darum geht es da nicht.
Aber hätte das Gericht nicht zumindest, Sie haben den gesellschaftlichen Zusammenhang erwähnt, jetzt kann man auch den zeitlichen Zusammenhang sehen. In ungefähr 3 Wochen begehen wir den Jahrestag von Hanau am 19. Februar. Hätte das Gericht nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, in einem Urteil zu sagen, in welchem Zusammenhang das geschieht und es eben nicht so als einen einzelnen isolierten Mordfall eben zu sehen?
Das kann man anfordern, aber das ist auch eine Aufgabe an die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss das sagen, das muss die Politik sagen, die Schriftsteller müssen das sagen. Ich wundere mich oft über meine Kollegen, die im Grunde genommen sehr still geworden sind, was diese Fragen angeht.
Schriftstellerkollegen, meinen Sie?
Ja, seit den 90er Jahren. Ich habe eine Zeit lang gab es ja diese Stimme Günter Grass, nicht? Das hat wahrscheinlich das Feld so ausgefüllt, dass kaum jemand noch dann im Platz hatte, sich etwas da zu bewegen. Aber Günter Grass gibt es ja auch nicht mehr und es ist einfach so die Frage, wie können wir Gesellschaft bewerten, konnotieren, wie können wir sozusagen eingreifen, auch als Staatsbürger, aber eben auch als denkender Mensch, als reflektierender Mensch, als Mensch, der sozusagen auch theoretische Überlegungen anstellt über die Zukunft. Es ist eine deutsche Frage, eine europäische Frage. Es ist eine Frage des weißen Mannes. Man muss es einfach mal auch ausweiten, ja? Diese Fragen der Gewalt, die durch Vorstellungen entstehen, die von Identität sozusagen gelenkt werden. Und das müssen wir mehr diskutieren, weil es sind auch viele Fragen offen und das macht mir Angst, muss ich sagen, wo es eine Verwicklung gibt. wo es eventuell, es sind viele Fragen entstanden, zum Beispiel während der Betrachtung der NSU-Morde, das ist ja auch eine Sache, die im Grunde genommen weiterläuft, die Diskussion. Ja? Das heißt, was steckt eigentlich genau dahinter? Sind das wirklich irgendwelche verwirrten Einzeltäter? Sind das so am Rande der Gesellschaft sozusagen Verlorene, ja, die diese Taten begehen? Oder gibt es da eine Struktur dahinter? Das ist eine Frage, die einfach im Raume steht. Und da muss aber mehr Publizistik passieren, mehr investigativer Journalismus passieren, bevor wir sozusagen Gerichtsschelte betreiben.
Ja. Muss da aber trotzdem auch mehr, diese Frage haben wir uns vorhin hier in der Redaktion gestellt, ein bisschen mehr politisch vielleicht eine andere Schwerpunktsetzung stattfinden. Denn relativ häufig passiert es gerade, dass es so klingt, als könne man gerade im Fall Walter Lübcke, das gesamte Problem eigentlich lösen, indem man aufmerksamer sich auf Hate Speech im Internet stürzt und das reglementiert. Diese Stimmen gab es auch jetzt immer wieder, ja, während allerdings gleichzeitig das natürlich eine Tat der Realität ist, die auch einen realen Vorlauf hat, den man eben im Prinzip im Verfassungsschutz durch die Beobachtung dieser Personen ja ganz anders hätte schon mal lösen können. Ja, da sind im Prinzip bekannte Neonazis, die mit Waffen trainieren. Das heißt, muss die Politik da auch andere Antworten noch finden, außer das immer so ein bisschen leicht vielleicht abzuschieben als Problem von Hate Speech, ohne damit jetzt zu sagen, das sei nicht auch ein Problem?
Absolut richtig, da kann ich Ihnen nur recht geben. Was wird, wenn das Verfassungsschutz selbst zum Problem wird? Das ist doch die entscheidende Frage. Das wollte ich ja vorhin ansprechen. Ich meine, die Strukturen muss man sich anschauen, weil mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass alles, was seit den 90er Jahren passiert, das sind ja hunderte solche Vorfälle, das sind ja nicht einzelne Taten. Schon ein Menschenleben wäre zu viel, wie man verliert auf diese Weise. Aber es sind doch sehr, sehr viele Taten. Ist das alles losgelöst voneinander? Sind das alles so verwirrte Täter? Hanau, nicht? Da spricht man ja auch von einem Menschen, der eben eine psychiatrische Behandlung war, der aber gleichzeitig im Schützenverein tätig war. Also viele so Sachen, viele so ungeklärte Fragen, und das müssen wir glaubhafter Politik, Medien, das müssen wir wirklich angehen. Und dann dieser Gesamtdiskurs, der dann herrscht, drumherum, ja, diese Identitätsfragen, die sind natürlich eine sehr, sehr, das ist eine schwierige Aufgabe, langwierige Aufgabe. Man wird auch das nicht ganz wegkriegen aus der Gesellschaft, dass solche Haltungen da sind. Das gehört einfach leider zum menschlichen Dasein dazu, dass Vorurteile da sind, dass Menschen auch Distanzen empfinden, Entfremdungen empfinden, dass es nicht immer oder schnell oder relativ viel in Gewalt umkippt. Das müssen wir verhindern.
Das ist ein Problem. Safar Sinuhcak, Dankeschön für den Moment. An meiner Seite, soweit man das in Corona-Zeiten ist, technisch an meiner Seite jedenfalls, und wir wollen über Russland, über Wladimir Putin und Alexei Nawalny sprechen. Für morgen hat Nawalny aufgerufen zu neuen Demonstrationen in Russland. Er und sein Team, zum Teil in Haft, zum Teil in Hausarrest, unter Hausarrest. Ein Aufruf zu Massenprotesten gegen Putin. Am vergangenen Wochenende gab es ja schon große Demonstrationen. Herr Sinuhcak, wie beobachten Sie das, was da in Russland passiert? Erleben wir da gerade vielleicht, ein paar Korrespondenten gehen vorsichtig zumindest mit Einschätzung immer mal in diese Richtung, vielleicht eine Bewegung in Russland, auch vielleicht den Anfang vom Ende dieses Russlands, was wir kennen unter Putin, weil er so nervös reagiert auf das, was gerade ist?
Ja, er reagiert selten, also interessanterweise nicht nur nervös, sondern auch so ein bisschen blass, habe ich den Eindruck. Also es kann ja sein, dass ich jetzt völlig falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass die Abwahl von Trump etwas in Bewegung gesetzt hat. Weil der Trump war ja so das Feigenblatt, der Schirmherr über diese ganzen finsteren Gestalten in der letzten Zeit. Das muss man einfach sagen. Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, von allem, was wir unter Freiheit, unter westliche Allianz, unter Allianz der Demokraten und Demokratie verstehen, hat er sich sozusagen so verhalten, dass er eine Handreichung war für Herrscher wie Putin. Ich will nicht weiter aufzählen, das ist eine Riege, die da jetzt mittlerweile weltweit tätig ist. Und das ist weggefallen. Und ich glaube, das sehe ich übrigens auch in der Türkei, ein leichtes Umorientieren auf Seiten von Herrn Erdogan Richtung EU und so weiter. Also es ist kein Zufall. Und im Grunde genommen macht das ein bisschen Hoffnung, aber ich bin sehr vorsichtig. Wie gesagt, okay. Ich sage, es kann sein, dass ich falsch liege, aber ich habe die Hoffnung, dass Nawalny gerade jetzt das gut gerochen hat. Weil ich glaube, dass dieser Mann einen Riecher hat.
Man ahnt es ja auch, sonst wäre er ja vermutlich nicht zurückgegangen in diese gefährliche Situation, in die er sich gebracht hat.
Ja, es wäre uns zu wünschen. Ja. Warum? Weil wir nämlich inzwischen einen eisernen Vorhang haben, auch wenn wir selten darüber reden. Wir haben einen eisernen Vorhang zwischen Staaten, die ein freiheitliches System bewahren wollen, und Systemen, die dieses System aushöhlen, von innen zersetzen oder auch ganz offen dagegen agieren.
Wir haben aber ja auch irgendwie keine, jetzt haben Sie vorhin schon bei ein paar Themen gesagt, was ist eigentlich das mit dieser EU? Aber jetzt haben wir, da sage ich es nochmal, auch als EU, aber ja auch als Deutschland, auch nicht eine richtige Lösung, wie wir mit so problematischen, schwierigen Partnern umgehen, oder? Mit denen man menschenrechtlich nicht an einem Tisch sitzen will, aber wirtschaftlich irgendwie dann doch und draußen vor der Tür stehen lassen, macht im Prinzip auch keinen Sinn, weil da sind ja auch Menschen dahinter, die man dann alleine lässt. Eine Lösung haben wir dafür nicht, oder?
Nein, aber wir haben auch wieder, ich möchte wieder Geschichte und Erinnerung in Erinnerung rufen. Wir haben ja sowas wie eine KSZT-Schlussakte gehabt in den 70er Jahren. Mhm. Wir haben sowas gehabt wie eine Entspannungspolitik von Willy Brandt. Wir haben aber auch sowas gehabt wie die Wiederaufrüstung von Ronald Reagan. Diese Dinge müssen wir zusammen sehen. Das hat dazu geführt, dass der eiserne Vorhang tatsächlich gefallen ist. Die größte sozusagen Entwicklung 1989, die man sich hätte vorstellen können, Fall der Mauer, das war ja nicht einfach, es brach ja nicht über Nacht über uns rein, ja? Auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass das so war. Es war einfach eine Entwicklung, eine politische Entwicklung. Und auch heute brauchen wir strategisches Denken in diese Richtung. Das heißt, wie kann man Annäherung, Distanzierung so dosieren, dass die freiheitliche Welt überlebt?
Ja, aber das heißt, Abbrüche von Verhandlungen sind auch keine Lösung, sondern man muss sich genau überlegen, wie man sie abbricht, wenn man sie
Absolut. Und natürlich auch nach innen, nicht? Also die EU muss natürlich auch nach innen schauen, Europäische Union, die 27 Länder, dass sie immer noch einig sind, was Menschenrechte angeht, Rechtsstaatlichkeit angeht. Das ist ja in letzter Zeit auch ein bisschen so in Frage zu stellen, ob das so ist. Da gibt es ja auch Probleme. Aber die werden angesprochen. Es ist wichtig, dass die angesprochen werden. Das Gespräch mit Russland ist wichtig. Aber was passiert ist auf der Krim, im Ukraine-Krieg, was in Syrien passiert und so weiter, diese Verwicklungen und auch die Verwandlung von Russland in eine neue Art von Großmachtdenken auf der Basis von Nichttransparenz. Darum geht es ja, dass wir einfach nicht durchschauen können, wie entschieden wird, wer was entscheidet. Das ist ja das System. Und diese Art, wie Geheimdienste funktionieren, so funktionieren diese Staaten. Und das können wir nicht hinnehmen. Das können wir vor allem dann nicht hinnehmen, wenn sie unser eigenes System gefährden. Wenn sie sozusagen versuchen, Hegemonie über uns zu erlangen. Und dass diese Absicht, meine ich doch gerade im chinesischen Vorgehen der letzten Jahre erkennen zu können. Vielleicht irre ich mich, hoffentlich, aber ich habe das Gefühl, dass diese Gefahr besteht.
Zafer Şinuçak ist heute zu Gast in dieser Stunde Deutschlandfunk Kultur, dieser halben Stunde Podcast, je nachdem, wie Sie uns hören. Wir haben auch hier im Programm viel gesprochen über Künstlerinnen und Künstler, über Menschen in der Kultur und die Probleme, die sie in der Corona-Pandemie haben. Und jetzt diese Frage an den Schriftsteller Zafer Şinuçak: Wie ist es denn bei Ihnen? Ist es vielleicht ein bisschen besser, weil Sie sich sagen, zu Hause bleiben, Tür zu und in Ruhe schreiben? Das ist doch eigentlich ganz gut.
Ja, sehr ambivalent. Also einmal ist es vielleicht der Schriftsteller tatsächlich der Mensch, der dankbar ist für die Langeweile, die ihm geschenkt wird. Also vielleicht getrennt geschrieben, das Wort Langeweile. Mhm. Weil Zeit ist ja nun etwas, was sehr Kostbares. Und in unseren Zeiten des Reisens und des Herumreisens, so wie unser Beruf ja mittlerweile auch ist, dass man Vorträge macht, Lesungen macht, unterwegs ist, das alles ist natürlich nicht mehr möglich. Ja, ganz abgesehen davon, dass man Freunde nicht mehr treffen kann und so weiter. Es fehlt natürlich auch einfach ein Teil der Einkunft, nicht? Also die Lesungen fallen weg und so weiter. Mhm. Aber ich habe die Zeit tatsächlich genutzt. Ich muss sagen, ich bin privilegiert in dem Sinne, dass ich einen kleinen Arbeitsraum habe, den ich wirklich liebe. Mit schönem alten Baumbestand vor dem Fenster, mit einem kleinen Balkon, unweit von einem der schönen Gartenanlagen Berlins. Und ich kann hier also in diesem Park spazieren und dann restliche Zeit auch wieder schreiben und lesen, umgeben von meinen Büchern und dem Archiv. Also das ist so dieser Rhythmus, der gefällt mir, aber gleichzeitig weiß ich, der ist auf Dauer nicht zu halten und hoffe doch auch, wie alle anderen Menschen auch, irgendwann mal mehr Menschen zu treffen als heute.
Hätte mich auch überrascht, wenn Sie jetzt sagen, nein, alles wunderbar. Jetzt ist es ja auch so, dass wir so viele Situationen haben, die wir auch zum ersten Mal erleben, wo wir ganz unterschiedlich jetzt vielleicht auch darauf reagieren. Wir sprechen über so Dinge ja manchmal wie Lockdown, Müdigkeit und so. Es geht so häufig darum, wie einzelne Menschen mit dieser Situation umgehen oder auch nicht. Ist das für Sie auch was stofflich Inspirierendes, dass Sie sich anschauen, wie Menschen eigentlich mit so einer Ausnahmesituation umgehen, sich unterschiedlich einstellen? Können Sie da was draus ziehen?
Ja, also Menschen, das ist mir zu abstrakt, aber ich habe in letzter Zeit mir immer wieder Gedanken darüber gemacht, was die Mediziner machen heute, nicht? Mhm. Also die Menschen, die wirklich im Krankenhaus da an der vordersten Front kämpfen, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch vielleicht in Ländern, wo die Situation vielleicht noch schlimmer ist, ja? Wo vielleicht auch die wirtschaftlichen Mittel nicht so gut sind oder die technischen. Das ist das schon, was mich sehr beeindruckt und wo ich mir denke, darüber muss man sich Gedanken machen. Also das sind schon für mich auch Helden der Stunde, muss ich sagen.
Ich bedanke mich beim Schriftsteller Zafer Şenojak für seine Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Sicht auf diesen Tag.
Sehr gerne, wiederhören.